Die Liebe zum visuellen Detail ist bei vielen Zahnärzten sichtbar und wahrnehmbar. Heute unterhalte ich mich mit einem bekannten Endodontologen über seinen Lebensweg und wie es kam, dass er Mikroskope als einen bedeutenden Teil seines Erkenntnisweges für sich entdeckt hat. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute habe ich Michael Arnold aus Dresden als Gast bei mir in der Sendung.
Guten Morgen, Micha. Schön, dass wir es schaffen, einen Podcast zusammen aufzunehmen. Das freut mich wirklich sehr. Weil du stehst, das habe ich dir, als wir den Termin heute vereinbart haben, habe ich dir das ja schon gesagt, du stehst, seitdem ich den Podcast irgendwo im März, April angefangen habe, als Projekt zu machen, stehst du schon von Anfang an auf der Liste der Leute, die ich gerne interviewen würde.
Naja, wunderbar. Dann sehen wir uns oder hören wir uns wenigstens hier auf die Art und Weise.
Wenigstens hören wir uns und das auch so schön Corona-freundlich. Also anstecken können wir uns jetzt schwerlich.
Ja, ich habe den Mund-Nasen-Schutz schon bereitgelegt.
Es gibt ja auch den Popschutz. Den Popschutz gibt es ja auch für die Mikrofone, damit die feinen Aerosolpartikel nicht auf die Membran kommen.
Ja.
Aber der Grund, weswegen ich dich als Interviewpartner gerne in meinem Podcast hätte, der ist der, dass wir beide viele Gemeinsamkeiten haben. Und eine dieser Gemeinsamkeiten ist die Liebe zum visuellen Detail. Und die ist bei dir nicht nur in der praktischen Zahnheilkunde sehr stark, sondern auch darin, dass du die Sachen gerne fotografierst, die man sich mit Vergrößerungshilfen erschließt. Aber auch, dass du da bei der praktischen Zahnmedizin nicht aufgehört hast, sondern dass du dir noch andere Mikroskope angeschafft hast. Also du hast bei dir ein kleines Fortbildungszentrum an die Praxis angehängt, wo die Kollegen sich schulen lassen können im Mikroskopieren und du so deine Kurse machst. Aber du hast dir vor ein paar Jahren ein Rasterelektronenmikroskop gekauft und du bist auch an der Histologie sehr interessiert.
Mhm. Ja.
Das verfolge ich schon seit vielen Jahren, was du da so geschaffen hast und auch alleine das, was du über deine intrapulpale und intrakanaläre Diagnostik dort geschrieben hast, das hat mich immer sehr fasziniert. Und mich würde interessieren, wie kam es dazu? Also was war denn bei dir so der ausschlaggebende Punkt? Das muss ja schon relativ früh verankert gewesen sein, oder?
Naja, ich bin ja schon ein älteres Semester. Ich gehe mit 56 Jahren habe ich schon ein bisschen Berufserfahrung sammeln können und letzten Endes ja auch Lebenserfahrung sammeln können. Und das, was mich eigentlich begeistert hat oder wann es mich begeistert hat, beginnt eigentlich in der Studienzeit. Im Studium hatten wir eine sehr vortreffliche Situation, dass wir in Leipzig in der Anatomie eine doch sehr auf die Zahnmedizin orientierte Anatomie präsentiert bekommen haben und auch eine gute Histologie. Und wie das so ist im Studium, hast du natürlich einen ganz anderen Fokus. Der Fokus ist durchkommen, auf zum nächsten Testat, möglichst wenig Wiederholung, um sich schon auf die nächste Arbeit wieder konzentrieren zu können. Aber interessiert und begeistert hatte mich aber damals schon dieser Histologiekurs, der natürlich auch Zahnpräparate zum Inhalt hatte, aber nicht so, ja, man hatte nicht so richtig die Zeit, sich intensiver damit beschäftigen zu können. Und im klinischen Alltag war man natürlich begeistert, endlich Zähne bohren zu dürfen und je tiefer, desto besser. Was übrig geblieben ist, war die Frage, was tust du eigentlich, was machst du hier eigentlich und welche Ergebnisse hat das eigentlich im Zahn und was sind die Ursachen eigentlich davon? Und man bekommt das alles theoretisch vermittelt, man kann das auch lernen, alles gar keine Frage. Aber es selbst zu prüfen, was da im eigentlichen im Innersten passiert, was die Welt im Innersten zusammenhält, das ist doch letzten Endes das Spannende. Und ja, und letzten Endes hatte ich erst die Möglichkeit, eigentlich, als ich dann in das aktive Berufsleben einsteigen konnte, und das war 1995, mit etwas Verzögerung, weil ich ja noch im Landtag tätig war, und hatte dann die saugünstige Gelegenheit, in der Uni in Dresden anfangen zu können, dort meine ersten Schritte durchführen zu können. Und dort hatten wir auch wieder eine zufällige Begebenheit. Das ist eigentlich so, in Unis eigentlich gar nicht mehr üblich. Wir hatten eine eigene Histologie an der Zahnerhaltung dran. Das heißt, eine sehr engagierte Dame, damals die Frau Körtel, hat die Präparate wirklich in großer Liebe hergestellt und man konnte sozusagen dem beiwohnen, wie sie das gemacht hat, und hat dann die Präparate, die man sozusagen aus der Klinik ihr hingebracht hat, hervorragend aufgearbeitet. Und auch das war natürlich interessant, einerseits den Prozess mitverfolgen zu können und andererseits natürlich das Ergebnis dann auch sehen zu können. Das heißt also, man konnte sich dann eben wirklich mal das Dentin im Detail anschauen, konnte eben genau gucken, wie der Prozess der Karies vorangeschritten ist, welche Bakterien möglicherweise dort eine Rolle gespielt haben in dem Prozess, aber auch anatomische Fragen. Und wir hatten dann auch ein Rasterelektronenmikroskop und so konnte ich eigentlich verschiedene Sachen, die ich eigentlich heute jetzt in meiner Praxis integriert habe, in der Uni bereits als Assistent kennenlernen und mich dafür interessieren, habe dort einige Forschungsarbeiten für mich vollzogen. Und versucht eben an dem Lernen, an dem eigenen Lernen, auch das Wissen eigentlich sofort weiterzugeben. Also nicht für mich zu horten und irgendwo dann hervorragende Ergebnisse nahe allein zu bringen, sondern einfach auch das sofort weiterzubringen. Und das war natürlich spannend, dass man eben sehr lebhaft das weitervermitteln konnte, nicht nur eben auf dem Papier oder auf einer PowerPoint-Folie, sondern eben wirklich aus dem Selbsterlebten. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied aus.
Das macht einen Riesenunterschied aus. Und das dient ja auch dem Selbstzweck, es dann selber richtig zu begreifen. Also bestimmt ging es dir ja auch so, dass wenn du das dann vermittelst, dass es dann bei dir ja auch das Wissen sich nochmal auf einer ganz anderen Ebene vertieft.
Ja, mit Sicherheit, nicht? Also man kann sich Gedanken machen, wie eine Resorption aussieht. Man sieht also, was weiß ich, auf dem Röntgenbild sieht man da irgendwelche schwarzen Stellen, die sich in den Zahn hineinfressen. Aber das Detail, wie eigentlich so eine Resorptionszelle aussieht, das kann man sich vielleicht noch aus dem Internet heraussaugen. Aber wenn man sich das live angucken kann, beziehungsweise im Präparat ansehen kann, wie das Dentin auch am Ende aussieht, welche Hinterlassenschaften sozusagen zurückbleiben, wie der Demineralisationsprozess stattfindet und dass man vor allen Dingen, und sehr frühzeitig eigentlich, habe ich das sehen können an eigenen Patienten, die mit Resorption gekommen sind, im Anfang 2000 eben da auch, oder 98 hatte ich meinen ersten Patienten mit multiplen Resorptionen. Das war zu der Zeit eigentlich gar nicht so bekannt, was da eigentlich im Eigentlichen stattfindet. Und als man dann reinguckte in die Zähne und dann die histologisch aufgearbeitet hat, waren wir dann schon begeistert, weil man sehen konnte, dass es eben einen Abbau auf der einen Seite gibt und andererseits eben einen Ersatz, einen Aufbau wieder von Zahnhartsubstanz, ähnlicher Substanz. Und dieser dynamische Prozess, das ist also kein einzig linearer Prozess, sondern ein dynamischer Prozess mit Auf- und Abbau ist, das war natürlich schon mal die erste spannende Erkenntnis, die ich so nicht hatte und andere eben auch nicht. Und wir haben damit viel Stoff gehabt, auch untereinander, miteinander zu diskutieren. Ja, das gibt natürlich Anregungen für Projekte, für Arbeiten, für intensives Vertiefen. Und von der Seite waren da sozusagen mit dem Arbeiten als Assistent in der Uni von 1994 bis 2003 und der Arbeit mit den Studenten natürlich die Grundlagen gesetzt der Infektion für die vergrößerte Betrachtung von Zähnen und ja, Objekten in der Mundhöhle.
Du hast gerade gesagt, das war 1995, dass du dann als Assistent an die Uni in Dresden gekommen bist.
Genau.
Und das war dann aber nicht dein Examensjahr gewesen.
Nee, nee, Examen hatte ich 1990, also kurz nachdem die Mauer aufging, hatte ich mein Examen,
Ja.
ja.
Ah, okay. Ja. Und deshalb hast du quasi dann noch, weil der Prozess jetzt noch nicht so weit fortgeschritten war, bist du Diplom-Stomatologe?
Richtig, also
Das war dann noch
wir
eben
haben eine
dieses.
Diplomarbeit noch ausfertigen dürfen. Das war ja sozusagen Standard eigentlich in der Ausbildung in der DDR, dass jeder Student, jeder Absolvent vor dem Abschluss eine Diplomarbeit zu erstellen hatte. Und diese Diplomarbeit hat man in der Regel zwischen dritten und vierten Studienjahr im Prinzip geschrieben und dann verteidigt, ähnlich wie noch bei einer Promotion. Und wer dann wollte und konnte, hat dann eben weitergearbeitet und hat dann eben promovieren können. Ja, das waren dann dementsprechend weniger.
Und war das auch schon so ein Thema in deiner Diplomarbeit gewesen?
Ja, genau. Kein endodontisches, das war ein mikro- oder ein chirurgisches Thema. Da ging es mehr um Durchblutungsförderung eigentlich von gestielten Hautlappen. Das war eigentlich ein vorrangig chirurgisches Thema.
Ja, okay,
Und
das
eine
war kein.
tierexperimentelle Studie. Auch das war dann letzten Endes der Grund, dass ich dann nicht weiter promoviert habe.
Ah, okay. Und was hast du dann die 5 Jahre gemacht, bevor du an die Uni Dresden gekommen bist?
Naja, eigentlich schon während der Zeit des Studiums habe ich ja mich mit den DDR-Verhältnissen auseinandergesetzt, bin also in eine Bürgerrechtsbewegung gegangen und habe dort versucht, die Verhältnisse in der DDR zu ändern, mal ganz kurz gesagt. Und im Ergebnis haben wir dann eine Bürgerrechtsbewegung gegründet, das hieß das Neue Forum. Das kennt der eine oder andere,
Ja, das ist
vielleicht
mir ein Begriff.
siehst du mit Bärbel Bohley und Jens Reich und vielen anderen. Haben wir uns damals in Grünheide getroffen und haben gesagt, so, wir werden jetzt den Schritt aus der Kirche herausgehen, aus der evangelischen Kirche und nicht mehr in den kirchlichen Räumlichkeiten uns treffen, sondern werden bewusst alle Menschen dazu einladen, dieses Land zu verändern. Und zwar im öffentlichen Raum. Und das war natürlich ein Paukenschlag. Wir ahnten gar nicht, was das alles so nach sich zieht. Sind wieder nach Hause gefahren und plötzlich standen die Menschen letzten Endes dann Schlange bei uns in den als Kontaktadresse und haben sich versucht dann einzutragen und mitzuwirken. Das unter dem ganzen totalitären Regime war das dann beeindruckend, wie die Leute dann bereit waren, also ihr persönliches Risiko einzugehen, auch Repressalien letzten Endes über sich ergehen lassen zu müssen oder zu können. Ja, und im Ergebnis natürlich ist dann das neue Forum dann auch in die neu gewählten regionalen, also auch überregionalen Parlamente eingetreten und mit Vertretern, mit Abgeordneten. Und ich bin dann in den Sächsischen Landtag als Landtagsabgeordneter gewählt worden und war dort zusammen mit den Grünen, Initiative Frieden und Menschen, nein, die Frauenbewegung und ja, wir zusammen mit dem neuen Forum waren dann eine Gemeinschaft, eine parlamentarische Gemeinschaft, die sich dann nannte Bündnis 90, die Grünen.
Ach, das ist ja eine verrückte Geschichte. Also da lerne ich jetzt eine Facette von dir kennen, das hätte ich gar nicht gedacht. Und da schließt sich auch der Kreis, weil vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder sowas warst du mal in den Tagesthemen oder sowas, aber nur kurz, die haben dich interviewt zu irgendwas.
Ja, das kommt immer wieder mal vor.
Aber das ist mir dann, also das hat sich mir dann nicht so erschlossen, aber das erschließt sich mir jetzt.
Naja, gut,
Haben wir
die
zu tun?
Landtagstätigkeit ist ja nur das Ergebnis eigentlich unserer Arbeit in den Bürgerrechtsgruppen und Versuch des Ablösens der Politoligarchie in der DDR. Wir wollten demokratische Grundrechte einführen, das war das oberste Ziel. Wir hatten keinen Plan, wie das Land danach aussehen soll. Wir wussten nur eins, wir wollten uns nicht weiter unterdrücken lassen. Und dafür waren wir bereit, persönliche Risiken einzugehen, bis hin zu familiären Risiken. Ja. Und
Naja.
da haben wir Flugblattaktionen gemacht und keine Ahnung was, also viele, viele Sachen, die zu DDR-Verhältnissen streng bestraft worden sind. Und da sind wir dann auch mal hin und wieder in die Gefängnisse eingefahren.
Es gibt ja einen Kollegen, der leider verstorben ist, der in Landshut seine Praxis hatte.
Ja.
Der jetzt fällt mir der Name
Der
gerade nicht.
Holger
Holger
Dennhardt.
Denhardt, genau, Holger
Ja.
Denhardt. Warst du dann da mit ihm auch zusammen aktiv? War das,
Nein,
weil
nein.
er war?
Nein,
Nee,
nein.
das nicht.
Nein, nein. Persönlich kannten wir uns erst nach der Wende.
Erst nach der
Ja,
Wende.
ja.
Naja, gut. Also in meiner Familie gibt es auch eine ähnliche Geschichte, nämlich meine Eltern waren im Prager Frühling sehr aktiv und das ist der Grund, weswegen ich halt heute in Deutschland lebe. gab es halt auch nach der Niederschlagung gab es ja dann auch eben eine große Umwälzung in der Gesellschaft.
Ja.
Und
Wir haben viel mit der Charta 77 zusammengearbeitet.
ja.
Es ist dann im Ergebnis letzten Endes rausgekommen, dass Bürgerrechtler, Pfarrer, Intellektuelle in Tschechien sich zur Charta 77 zusammengeschlossen haben und auch viele Repressalien über sich ergehen lassen mussten. Und mit denen haben wir zusammengearbeitet in Osteuropa mit Solidarność und das in Westeuropa natürlich mit allen, die das Land verlassen haben, der DDR, und im Westen aber weiterhin für die Bürgerrechtsszene eingetreten sind. Und das war unsere Absicherung im Übrigen, denn ansonsten hätten die uns gern sehr schnell den Kopf kürzer gemacht. Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, gut, das ist ein langes Thema noch.
Auf jeden Fall, aber es ist ein schöner Seitenstrang. Das heißt, du hast 5 Jahre lang du warst Zahnarzt 1990,
90 approbierter
aber
Zahnarzt und dann bin ich von
und
1990 bis 1994 im Sächsischen Landtag, in den ersten
ja.
Sächsischen Landtag, nachdem der Landtag ja aufgelöst wurde in den 50er Jahren, ist er sozusagen wiedergegründet worden. Er hat natürlich schon vorher eine Existenz gehabt, aber in den 50er Jahren ist er aufgelöst worden und ersetzt worden durch die Räte der Bezirke, also eine regionale, straffere Kontrolle der Partei, die dort umgesetzt wurde. Und dann gab es nur noch die Republik und die Volkskammer, die sogenannte Volkskammer.
Das war dann wahrscheinlich noch nicht der Landtag, der jetzt da neben der Semperoper und dem Kongresszentrum ist.
Ja, wir haben angefangen in einer Kirche zu tagen. Das war auch interessant. Ja, das war die Dreikönigskirche und die befindet sich übrigens ungefähr 100 Meter jetzt weg von meiner Praxis. Und in der Dreikönigskirche, dort haben wir angefangen, unseren Landtag zu konstituieren. Beschränkte Möglichkeiten. Es war ein großer Plenarsaal, also im Prinzip das Kirchenschiff, was ehemals wurde umgebaut als Plenarsaal und dort drin haben wir dann getagt. 160 Abgeordnete, das waren auch deutlich mehr, als das jetzt der Fall ist. Und in den Seitenräumen waren dann die Fraktionsräume und eine Empore, wo dann die Presse gesessen hat und unter anderem
Das ist gut.
meine Tochter, die Johanna, die ich hin und wieder dann vom Kindergarten abholen musste, weil kinderfreundlich war, die arbeitet natürlich in keiner Weise und durfte dann oder musste dann meine Tochter dann hin und wieder auf der Pressetribüne oben dann mit zuschauen und konnte dann die teilweise eingeschlafenen Abgeordneten malen.
Das ist gut. Das ist gut. Das sind doch so Bilder und Geschichten, die man nicht vergisst und die
Nee.
eben auch das ganze Fundament ja dann bilden für das, was danach gekommen ist. Ganz sicher. Oder?
Ja.
Das ist schon auch, also wenn ich jetzt überlege, Uni Wittenherdecke, als ich angefangen habe zu studieren, da war die Zahnklinik in einer alten Schule auf einem Berg gegenüber von einem Bauernhof oder ja, da wirklich die Kühe, die weideten direkt neben der Zahnklinik. Das war letztendlich ein ganz kleines Gebäude. Und wurde aber das neue Gebäude bezogen und es war alles extrem improvisiert. Aber das machen ja diese Zeiten, wo sich das alles erst ordnet, ja dann auch total aus. Das heißt, du hast die 5 Jahre oder die 4 Jahre gar keine praktische Zahnmedizin gemacht und erst als du dann an die Hochschule wiedergekommen bist, hast du dann wieder letztendlich die Patientenversorgung begonnen.
Durfte ich
Und
dann schrittweise wieder arbeiten, genau. Also ich habe dann als 2 Jahre übergangsweise noch finanziert bekommen, weil ich eigentlich Facharztausbildung für allgemeine Stomatologie einen Arbeitsvertrag hatte. Diese Poliklinik, die mir damals den Vertrag zur Verfügung gestellt hat, die existierte dann 1994 nicht mehr, aber der Ausbildungsvertrag mit der Stadt war noch gültig. Insofern hat dann die Stadt 2 Jahre meiner Unitätigkeit finanziell übernommen. Das war natürlich für die Uni auch ein interessanter Aspekt, weil ich war da und habe denen nichts gekostet. Das war ein schöner Aspekt.
Und
Ja,
haben
und
die
dann haben
viel
wir auch.
Arbeit aufgeladen.
Nein, nein, das war sehr entspannt. Also wir hatten
Okay.
wirklich ein sehr entspanntes Verhältnis. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich, das war damals so üblich, jeder neue Assistent wurde in das Meeting der Direktoren der einzelnen Polikliniken eingeladen und wurde dann vorgestellt. Das war eine sehr schöne Geste. Und ich hatte dann Ja, ich will mal sagen, jung und dynamisch, wie ich damals gewesen bin, habe ich gesagt, also keine Sorge, ich werde Ihnen nicht lange zur Last fallen. Ich bin nur hier 2 Jahre und werde dann in die Praxis gehen. Also keine Sorge, ich werde mir nicht zu lange zur Last fallen. So ein allgemeines Geschmunzel. Und es bewahrheitete sich dann doch nicht, weil dann bekam ich dann die Möglichkeit oder das Angebot von meinem damaligen Chef, dem Professor Klimm, der gesagt hat, wollen Sie nicht doch ein bisschen länger hier bleiben? Und habe dann angefangen, mit einer Viertelstelle an der Uni offiziell weiterzuarbeiten. Und dann ging die Stelle so in wenigen Prozenten so schrittweise nach oben, sodass ich irgendwann mal dann eine volle Stelle hatte.
Ah ja, das heißt, du bist mehrere Jahre an der Uni geblieben.
Genau, das ist dann bis 2003 gewesen.
Ah ja.
Am Ende wäre ich heute noch an der Uni, das muss man ja auch noch dazu sagen.
Ja.
Das Angebot stand sogar für eine Zeitlebensstelle. Wollte natürlich dort auch weiterarbeiten. Mein Ziel war eigentlich ein ganz anderes. Ich wollte eigentlich ein Ausbildungszentrum, ein Postgraduiertenprogramm aufbauen, bereits 2000, 2001, um die Möglichkeit anzubieten, an der Uni Kollegen fortzubilden für das Arbeiten, für das endodontische Arbeiten, für das Arbeiten am Wurzelkanal, wie auch eben endochirurgisch unter Sicht mit dem Dentalmikroskop. Und das sollte eigentlich für, ja, in Richtung Osteuropa und also zentralisiert natürlich so ein bisschen um Dresden herum natürlich ein neues Programm sein. Und ich danke, das Programm, das ich damals notiert und aufnotiert hatte, war eigentlich, hatte gute Zeichen eigentlich, dass man das umsetzen kann. Es hätte natürlich erstmal finanziell ein paar Investitionen bedurft, aber es wäre eine insgesamt sinnvolle Sache geworden. Aber es war die gleiche Zeit, als gesamt allen Universitäten im Osten das Personal radikal zurechtgekürzt wurde, weil eben behauptet wurde, dass also die prozentualen Zahlen Assistent zu Studenten völlig überdimensioniert wäre und hat dann rigoros im Prinzip auf die Zahlen des Westens zurechtgekürzt. Ja, und hat eigentlich hat man die Unis damit krank saniert, muss man sagen. Sie haben gut funktioniert, sie waren hervorragende Ausbildungsstätten. Sie waren sicherlich noch nicht so modernisiert. Das hat sich in der Zwischenzeit längst erledigt. Die sind modern, topmodern. Aber gebäudetechnisch und gerätetechnisch modern zu sein, ist das eine. Das Personal aber, das in der Lage ist, dann auch das Wissen, was man über Jahre letztendlich erworben hat, dann weiter zu vermitteln. Wenn das fehlt, hilft die beste Gerätetechnik nicht.
Richtig, das ist das Entscheidende. Das ist
Ja.
das Entscheidende. Da nützt dir nichts, wenn da irgendwie ein teures Mikroskop an der Decke hängt, aber die Patienten daran nur ihre Mäntel aufhängen.
Ja. Naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist
Das gibt
schon,
es aber, das gibt es aber.
ja.
Ich will nicht zu tief aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja.
Das ist sicher so. Aber dann erzähl mal, die Zeit an der Uni war ja von Anfang an in der Zahnerhaltung gewesen. Oder hat sich das dann erst nach und nach ergeben, dass du in die Zahnerhaltung gekommen bist?
Ja, ich hatte das Angebot, eigentlich in allen Polikliniken mal die Nase reinstecken zu können. Das habe ich auch mehr oder weniger gemacht. Das war ein wirklich auch sehr nettes Entgegenkommen, dass man jedem Assistenten das eigentlich damals ermöglichte, der an die Uni neu kam, eigentlich alle Abteilungen erstmal kennenzulernen. Das war genial. Aber die Vorliebe, und man hat sich ganz offenkundig dann so aufgetan, war die Zahnerhaltung. Und in der Zahnerhaltung war damals noch die Parodontologie, damals der Professor Hoffmann, der neu hinzugekommen ist, sehr sympathischer Mann, und wir verstanden uns eigentlich von der ersten Sekunde und hatten dann eigentlich, man kann sagen, wirklich ein reges Vergnügen, eigentlich unsere Arbeit dort zu verrichten. So kam dann auch mal ein gemeinsamer Ausflug zu einer Tagung und mal ein Poster präsentieren, also wissenschaftliche Arbeit eben mal live durchzuführen, von der ich bis dahin ja nur außer meiner Diplomarbeit keine Ahnung hatte. Ja, und das hat natürlich immer wieder inspiriert und vor allen Dingen eben Ausflüge zu einer Tagung, das war für mich so das Erlebnis, hatten immer wieder totale Inspiration. Man bekam eben nicht nur die Sichtweise von innen aus der eigenen Universität, sondern man bekam eben externe Informationen, neue Sichtweisen, andere Blickwinkel, Diskussionspunkte, die wo man meinte, das ist schon längst erledigt, man ist sich felsenfest und sicher, dass die Zusammenhänge so und so sind. Plötzlich ergab sich das völlig andere, ein anderes Bild, dass also da überhaupt nichts geklärt ist und dass man da viel an Wissen oder an Energie hineinstecken muss, um überhaupt was rauszukriegen. Und das war für mich insgesamt so ein Zugewinn, dass mich das immer wieder neu begeistert hat, neue Projekte aufzunehmen, neue Untersuchungen durchzuführen. Also es fing an, dass ich eigentlich dann nachgeschaut habe, wie viel Mal kommt denn nun zum Beispiel bei Ober, das ist heute eine Sache, da gähnt vielleicht jeder, ja, aber damals war das eine hochspannende Sache. Wie oft kommt denn eigentlich ein zweiter mesobukaler Wurzelkanal in der mesobukalen Wurzel des oberen Molaren vor? Und unter den damaligen Kollegen war das so, habe ich auch schon gesehen. Und ja, einmal die Woche bei 10 Patienten, da bin ich schon ziemlich gut, wenn ich das also so hätte vorhalten können. Aber es war eigentlich etwas, was noch umstritten war. Es war umstritten, inwieweit es
Ach,
eine,
tatsächlich?
ja, es war umstritten, inwieweit es eine selbstständige anatomische Formation ist oder ob es nicht vielmehr ein Zusammenhang ist zwischen MB1 und MB2 und inwieweit es überhaupt bedeutungsvoll ist in der kleinen Ausführung, wenn man nicht mal eine 15er Kerrpfeile in diesen Kanal hineinführen kann. Und da sind, denke ich, auch viele Defizite einfach da gewesen, weil die Endodontie noch in diesen Jahren eigentlich, ich sage mal, von den Grundlagen her, ja, mehr Tiefgang hätte gebraucht. Und das hat noch viele Jahre gedauert, ehe es überhaupt diesen Schwung gegeben hat. Es gab wenige Verrückte, die in der Endodontie in Deutschland gesagt haben, wir müssen hier mehr uns ins Zeug legen. Da gehört der Professor Hülsmann aus Göttingen in erster Linie dazu. Das war ein Exot, das war ein, ich sag mal, ein Verrückter, ja, der sich hier um diesen Popelkram da kümmert. Also man kümmerte sich um schicke keramische Restaurationen. Also das war was Wichtiges und was Akzeptiertes, nicht? Und dementsprechend auch die wissenschaftlichen Leistungen. Aber so ein Popelkram im Wurzelkanal, dass man da irgendwelche Pfeilen noch rausholt, die abgebrochen sind, das war ja völlig absurd. Und das hat man mit Begeisterung aufgenommen, was es nicht alles gibt, aber so unter exotische Aspekte des zahnärztlichen Lebens.
Ich hätte jetzt gedacht, dass das in der DDR eine größere Bedeutung gehabt hat. Also vor allem so in den 80er Jahren hätte ich das jetzt so angenommen, dass es in der DDR um die Endodontie besser gestellt gewesen ist als in dem Westen der Republik, ja. Weil hier in Deutschland zumindest das, was mir ältere Kollegen erzählen, ist das so gewesen, dass dadurch, dass der Zahnersatz so aufgebläht wurde, ja, und auch die Gewerke der Zahntechniker, das sprudelte ja alles, hat
Naja.
man sich nicht die Mühe gemacht, die Zähne zu erhalten
Ja.
und dass man hat dann mehr den Zahnersatz gefrönt.
Also es gab schon ordentliche Lehre und auch ordentliche Forschung in der DDR. Pilz hat er sicherlich in Dresden
Ja,
Gutes
stimmt.
geleistet. Und so gibt es einige wenige, die sich auch in der Endodontie sehr engagiert haben, auch was die
Ja.
Histologie vor allen Dingen auch anbetrifft, haben sie einiges zutage gefördert. Aber
Ja.
das musst du natürlich dem gegenüberstellen, welche praktischen Möglichkeiten gab es sozusagen, das in der Breite den Leuten, den Kollegen einfach anzubieten. Und es fehlte ja an jedem Draht, jede Feile, die irgendwo
Ja.
gebraucht wurde. Vor 1989 oder auch noch danach existierte nicht. Also sie wurde eher wieder gerade gebogen und wieder zurecht gebogen, dass man sie wieder anwenden kann. Und man hat vielleicht mit, also die typischen Instrumente, die wir heute auch kennen, die manuelle Aufbereitung, die hat natürlich existiert. Aber von wegen, dass man MB2s oder irgendwelche verengten Wurzelkanäle hätte aufbereiten können, das wurde pragmatisch angegangen. Man hat dann dementsprechend eben versucht, mit desinfizierenden Einlagen das Endodont zu desinfizieren, möglichst Tiefen zu desinfizieren. Aber die praktische Umsetzung war das eigentliche Problem. Die Theorie war sicherlich bekannt oder hätte bekannt sein können, aber verbreitete sich einfach nicht, weil es die Arbeitsmittel nicht dazu gab. Nicht? Also wir waren eigentlich, oder die meisten Zahnärzte waren Meister im Improvisieren. Nicht? Und
Ja,
konnten
sind sie auch
also
heute noch. Sind sie auch heute noch.
konnten aus nichts wirklich hervorragende Restaurationen zaubern, aus Amalgam sieht man auch hin und wieder heute Meisterwerke der
Ja.
zahnärztlichen Kunst.
Aber ist es nicht verrückt, Micha, dass, ich meine, das Wissen über den MB2, das steht ja schon im Lehrbuch der konservierenden Zahnheilkunde von Miller, 1896. Da steht es schon minutiös beschrieben. Und auch die technische Durchführung einer Wurzelkanalbehandlung, also wirklich von allen wesentlichen Grundprinzipien inklusive des aseptischen Arbeitens.
Ja, klar.
Das ist ja eine Sache, die ist.
Aber wenn du keinen Kofferdamm hast oder nur Kofferdamm hast, der beim Anfassen schon zerfleddert,
Ja.
dann
Luftballons waren ja auch verboten in der DDR wahrscheinlich. Da hätte man
ja.
ja über die Grenze fliegen können.
Und im chirurgischen Bereich wurden die Gummihandschuhe wieder aufbereitet, damit
Ja,
du
okay.
überhaupt aseptisch mit Handschuhen arbeiten
Ja,
konntest. Da
okay.
standen andere Sachen im Fokus. Deswegen waren Menschen eigentlich normal Mitte der 40er Jahre, also wenn die 40 waren, war es normal, dass die Teilprothesen getragen haben. Ja, also die Endodontie spielte da fast keine Rolle. Ja, in den molaren Bereichen hat man mal die Hauptkanäle instrumentiert und dann verfüllt mit irgendwelchen Pasten. Man kennt natürlich oder man kannte auch damals schon gut Aperia und sowas, aber dass das systematisch angewendet wurde, das war es auf keinen Fall. Die Zähne wurden in den Polikliniken serienweise entfernt, wenn sie zerstört waren, also kariös zerstört waren. Und wenn es zu komplexe Kanalsysteme waren, gab es keine Frage, die Dinger kamen raus und dann wurde Zahnersatz geschaffen auf einfache Art und Weise. Es musste auch
Aber
schnell gehen, denn die Behandlungszimmer waren in aller Regel immer voll.
trotzdem ist es so, wenn du dir die 80er Jahre im Westen Deutschlands anschaust, hast du ja ein ähnliches Bild gesehen. Und in den 70ern gleich gar. Also es gab zwar den Überfluss, also du hättest es kaufen können, wobei ich glaube, der Markt in den Depots für endodontische Instrumente war extrem klein und unterrepräsentiert. Und ich habe auch schon Geschichten gehört, dass sich die Leute, die Endodontie etwas besser machen wollten, die Sachen aus dem Ausland bestellen mussten. Und es gab da zwar den Kofferdamm, aber genommen hat ihn trotzdem keiner. Das
Ja gut,
heißt,
das ist nochmal ein eigenes Phänomen.
das ist nochmal ein eigenes. Ja.
Dass es nicht nur alleine an der Existenz des Gummis liegt, sondern auch an dem Wollen und an der Konstanz, es auch anzuwenden. Und sobald man einmal anfängt, eben den Kofferdamm beiseite zu legen, in der Hoffnung, dass es auch ohne geht, dann wird man den Zugang verlieren. So wie das mit allen Sachen ist, um den Kreis zu schließen,
Ja.
Vergrößerung braucht genauso. Vergrößertes Betrachten braucht genauso Training. Man kann nicht anfangen, mal irgendwann im Studium vergrößert zu arbeiten, in der Hoffnung dann, dass man dann im Berufsleben weiterhin vergrößert arbeiten oder Vergrößerung arbeiten kann.
Ja.
Man braucht das Training und das Training muss täglich sein. Und so ist es beim Kofferdamm genauso. Also wir haben den Studenten das natürlich vermittelt in der Zahnerhaltung, dass jede Kompositfüllung unter Kofferdamm zu legen ist. Und die haben das gemacht. Die haben mit Freude das gemacht. Warum? Weil sie natürlich das auch anerkannt bekamen. Sie bekamen dafür nämlich einen Punkt. Sie konnten gar nicht oft genug Kofferdamm
Ja.
anlegen. Manche hatten die meisten Punkte dann bekommen über Kofferdamm. Sobald sie aber uns verlassen hatten aus der Zahnerhaltung und schon in der Prothetik angekommen waren, gab es dann schon den ersten Konflikt, weil sie natürlich dort auch mal eine Füllung legen durften oder auch mal eine Wurzelkanalbehandlung in der Prothetik machen konnten. Und plötzlich wurde dann gesagt, na ja, hören Sie auf mit diesem Quatsch, nicht? Und wenn sich das dann noch wiederholt, dass also gute, anerkannte Kollegen den Studenten, den noch nicht fertigen Zahnmedizinern dann sagen, also das ist ein bisschen übertrieben, dass sie jetzt hier anfangen mit Kofferdamm zu arbeiten, dann prägt sich das natürlich auch ein. Und das ist natürlich dann auf der Waagschale vielleicht sogar dann auch schwerwiegender, wenn dann auch noch der Ausbildungsassistent oder beziehungsweise dann in der Praxis dann der Zahnarzt dann auch noch sagt, Kofferdamm habe ich hier vielleicht 10 Mal in meinem ganzen Berufsleben anwenden müssen, vorher alles andere geht ohne. Dann sind das natürlich schwerwiegende Faktoren, dann auch darauf zu verzichten. Ja, dann sind wir die Rufer an der Wüste, dass wir dann in Corona-Zeiten sagen: Mensch, Leute, ihr hättet euch den ganzen Ärger auch
So ist es.
einfacher machen können.
Weiß nicht, ob du meinen Artikel über die Reduzierung der Aerosolbelastung gelesen hast, den ich da geschrieben habe, wo man eben durch das saubere Arbeiten mit
Ja,
Kofferdamm
klar.
dort sich wirklich alle Probleme mehr oder weniger erspart und sich und den Patienten sicher wiegt. Und wir haben ja da noch so eine Methode entwickelt, wo wir den Patienten den Mund-Nasen-Schutz anlassen, sodass auch, wenn jemand vom zahnärztlichen Team infiziert ist, dass der Patient ja trotzdem geschützt bleibt, weil er dann halt auch noch eben
Ja,
alle
danke.
Schleimhäute, nämlich die Augen, die Nase und die Mundschleimhaut, alles ist ja quasi abgedeckt. Und ich habe da wirklich richtig Anfeindungen von Kollegen für diesen Artikel bekommen, weil die sich halt wirklich nicht in der Lage waren, darüber nachzudenken. Und die haben sich richtig, das war für die ein richtiger Schlag ins Gesicht, dass man quasi jetzt irgendwie mit Kofferdamm arbeiten sollte. Und die haben das dann wie ein Maulkorb gesehen.
Ja, klar. Sie haben natürlich die Befürchtung, dass Sie das übergeholfen bekommen. In der Zahnmedizin ist
Dass
es ja
das es
mit
dann zur Pflicht wird.
vielen,
Ja.
genau, und das ist mit vielen Leistungen so, dass also es ja nicht mehr der normale Menschenverstand uns den Weg weist, sondern dass vieles eben durch Administration erfolgt. Und Administration will man natürlich aus dem Weg gehen und dementsprechend scheut man natürlich solche Empfehlungen. Und es ist auf der einen Seite verständlich, weil die allgemeinen Zahnmediziner natürlich unter dem Kassenrecht ziemlich gebeutelt arbeiten. Andererseits ist es natürlich eine Angelegenheit, die verhandelt werden muss, auch gerade jetzt unter dem Aspekt von den steigenden Infektionszahlen, dass die Zahnmedizin natürlich diesen Schutz braucht im Interesse ihrer Patienten. Und damit ist
Auch
sie
im
funktionsfähig.
Eigeninteresse, auch
So
im
ist es, ja.
Eigeninteresse, weil, also so wie ihr den Studenten im Studium immer einen Punkt gegeben habt, wenn Kofferdamm lag, also
Ja.
du und ich, wir kriegen doch bei jedem Patienten, wo wir aus eigenen Stücken Kofferdamm anlegen, wir kriegen ja 3 Punkte. Ja, jedes Mal gut geschrieben. Weil, also ich denke, dir geht es genauso. Also wenn es den Kofferdamm nicht gäbe, ja, in der Zahnmedizin, das wäre ja furchtbar. Also ich glaube, ich würde dann reiner Akademiker werden. Also ich glaube, ich könnte es nicht ertragen, jetzt
Das
wieder
reicht
nach.
schon so, was manchmal aus dem Zahn heraus an Düften kommt. Das ist schon
Das
manchmal.
stört mich am allerwenigsten, aber man möchte ja quasi in Ruhe arbeiten können an dem eigentlichen Ziel dessen, was man jetzt vorhat in der Sitzung. Und man möchte jetzt nicht ankämpfen gegen irgendwie einen Würgereiz, gegen irgendwie umspülen wollen, weil was im Rachen steckt und gegen die ganzen Schleimhäute, wenn man sich jetzt hier rein um ein kleines Detail am Zahn kümmern will.
Keine Frage.
Und das sind ja so viele, also ich bin wirklich so dankbar, dass dieser Student dort damals in Boston diese Idee hatte, dass man das mit Gummi machen kann. Und das ist ja auch schon über 150 Jahre her.
1864, ne?
Ja,
Ein
ja.
bisschen Zeit schon drüber hinweggegangen.
Ja, genau. Und kommen wir zurück zu der Liebe zum visuellen Detail. Also, so wie wir ja gesagt haben, naja, die Grundzüge der Endodontie, die waren ja schon gelöst vor mehr als 100 Jahren oder 130 Jahren. Und wenn du an Witzel denkst, das war ja sogar noch früher. Also Witzel ist ja die Zeit, wo es ja gar keine universitäre Ausbildung in Deutschland gab. Das war ja 1860, 1870. Im Übrigen war Witzel ja der erste Endodontologe Deutschlands. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Hast du schon mal gesagt, ja.
Der hatte eine Endopraxis und die war hier in Essen gewesen.
Klar, wo sonst?
Wo sonst? Aber, und so schließt sich der Kreis, der hat dann seine Sachen hier eingepackt und ist dann nach Jena gegangen und hat dort die erste Fakultät gegründet.
Tja.
Und richtig bekannt geworden ist er ja für die Amalgamfüllung, aber er war eigentlich ein Endodontologe, weil das muss ich dir, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, bringe ich dir mal das Buch mit. Ich habe nämlich das Buch von ihm, das ist sogar hier gerade in meinem Regal. Mit einem schönen Lederrücken. Das war 1870 oder sowas geschrieben, in Hagen an der Ruhr aufgelegt. Und reine Pulpahistologie. Ja, der hat sich wirklich mit der Pulpahistologie beschäftigt. Das war so sein Steckenpferd.
Ja, das war nicht nur seins, aber das waren viele Kollegen oder viele, eine Handvoll Kollegen, die sich sehr intensiv damals mit Histologie auseinandergesetzt haben und die Pulpa eben wirklich von vorn bis hinten beleuchtet haben. In Vergrößerung, da schlackern einem die Ohren.
Ja.
Also beeindruckend, nicht? Und ich habe ja mir ein paar Mikroskope zusammengesammelt, historische, mit Objektivwechsler, das aus wunderschönen Messing. Und wenn ich mir vorstelle, dass die mit diesen Mikroskopen da gesessen haben, also mit indirekter Beleuchtung, das sind ja keine Leuchtquellen, wie wir sie heute haben, mit LED, sondern mit Sonnenlicht haben die gearbeitet, nicht? Und dann haben die Präparate abgezeichnet in Feinstarbeit. Das ist schon echt beeindruckend. Und dann haben die das serienweise gemacht, natürlich im Einzelfall, aber haben auch Serien von Pulpa-Untersuchungen durchgeführt. Das ist schon beeindruckend. Auch das ist etwas, was einen, wenn man alte Literatur liest, natürlich auch nochmal begeistert. Man sieht, mit welchem Feuer die da dran sind und sich gegenseitig treffen, sich austauschen und immer wieder, auch wenn es sicherlich nicht so perfekte Ergebnisse gewesen sind, aber immer wieder ihre Ergebnisse kundgetan haben, sie nicht für sich behalten haben, sondern publiziert haben. Und das ist in wörtlicher Rede niedergeschrieben. Also es ist schon beeindruckend.
Also es ist vor allem beeindruckend, wenn man, ich habe auch so ein sehr altes histologisches Mikroskop mit Messing und ich habe es auseinandergenommen und alles gereinigt und wieder zusammengebaut und justiert und es ist dann schon, ja, also Respekt vor dem, dass die da wirklich, also das Zeichnen hat ja auch den Vorteil, dass ja auch gleichzeitig durch das Abzeichnen dieser Histopräparate konnten die ja auch die Details, die sie so vielleicht nicht so ganz gesehen haben, aber eine Ahnung davon hatten. Dass sie so beschaffen sind, konnten sie ja dann auch entsprechend betonen.
Naja, du musstest aus der, das ist ja immer das Problem der Histologie, der klassischen Histologie, dass du ja aus einem zweidimensionalen Bild vor deinem geistigen Auge ein dreidimensionales Bild dir konstruieren musst. Und durch das Zeichnen in den einzelnen Schnittebenen und das Reproduzieren, sehen das wenigstens im Kopf gelungen. Nicht? In den Abbildungen, wenn du dir die Abbildungen anguckst, ist es natürlich etwas schwierig, das nachzuvollziehen. Aber was sie für Schlüsse daraus gezogen haben, sind dreidimensionale Schlüsse und das geht nur eben, indem sie wirklich da Tage, Monate lang Arbeit reingesteckt haben.
Der
Ja.
Prozessor war der Kopf.
So ist es, genau.
Meine Doktorarbeit im Übrigen war auch eine Histoarbeit mit 3D-Rekonstruktion. Und das war, kennst du die Blechschmidt-Arbeiten in Göttingen? Diese
Nein.
Wachs? Doch, die
Ach so,
kennst du.
die Wachsrekonstruktion.
Ja, die Wachsrekonstruktion.
Ja.
Und ich habe das in den 90er Jahren dem Professor Arnold, der bei uns an der Uni so eine Methodik entwickelt hat, das mit dem Computer zu machen. Ich habe
Ah.
aus Histoschnitten, die habe ich mit AutoCAD dann dreidimensional rekonstruiert. Und da habe ich quasi an Embryonen, habe ich
Oh ja.
feine Details der Embryologie beschrieben.
Da gab es noch keine Ethikkommission.
Jein, also die gab es da schon. Die gab es da schon, aber es waren die 90er.
Ja, es war anders.
Sagen wir so. Also es war dann schon so, dass da noch einiges ging, obwohl es eigentlich nicht hätte gehen dürfen. Und wir dann halt aus Kliniken auch die Spontanaborte dann, die dann im Institut landeten und dann halt so bearbeitet werden
Ja, ist
konnten.
ja
Aber
richtig, ist ja richtig. Also es
ja,
ist ja
klar.
Wahnsinn, was man heute eigentlich macht, dass der extrahierte Zahn angeblich dem Schutzbedürfnis des Patienten unterliegt und einer ausdrücklichen Genehmigung zur wissenschaftlichen Aufarbeitung unterzogen werden muss. Ein Irrsinn. Ja, also
Ja, das
wir.
bringt uns nicht weiter. Das bringt uns nicht weiter. Da hängen uns dann andere ab, sicherlich.
Ja.
Aber ich habe dann in der Blechschmidt-Sammlung habe ich dann auch große Teile meiner Promotion gemacht. Also ich habe dann da in Göttingen, die sind ja alle noch archiviert.
Aha.
Diese alten Embryonen habe ich dann auch noch alle angeschaut und dann die relevanten Strukturen, die jetzt mich interessiert haben. Das war das Vestibularorgan, also quasi Innenohr. Faszinierend, weil das wird ja wirklich, das ist ja so, dass die Schnecke so groß angelegt wird, dass die wirklich fast den gesamten Schädel ausfüllt im Embryo. Und danach bleibt sie im Wachstum halt zurück, aber die ist, also das Organ ist sehr früh, sehr fertig. Das ist schon wirklich, also da schöpfe ich auch heute noch ganz viel draus aus den, also monatelangen Arbeiten, die ich da gemacht habe. Ja, ich habe, ja, das war quasi, da war ich angestellt gewesen als wissenschaftlicher Mitarbeiter, als Student und dann habe ich da die für den Lehrstuhl die Arbeiten gemacht und daraus meine Promotion entwickelt.
Ja, aber werden natürlich viele sagen, na ja, das können die sich alle nur leisten, weil die von Steuergeldern sich dahingesetzt haben und mit den Däumchen gedreht haben und dann haben die sowas gemacht. Und genau das versuche ich eigentlich heute auch in den Fortbildungen den Kollegen zu sagen, nee, nee, das mag bei uns vielleicht so äußerlich aussehen, aber in der Historie ist es so gewesen, dass das Wissen, der Wissenszuwachs eben nicht durch eingestellte Zahnärzte gekommen ist, sondern von denjenigen, in Fleißarbeit zu Hause hingesetzt haben und das Fragezeichen in ihrem Kopf aktiv genutzt haben und sich selber hingesetzt haben, und
Da
zwar
gebe
in
ich dir
der
recht.
Praxis, nicht? Also die haben das nicht irgendwo eine Uni gemacht, die Unis hat es teilweise mal gar nicht gegeben, die haben das in ihrer Praxis gemacht, im Praxislabor, und haben dort eben versucht, ihre Kenntnisse zu vertiefen. Die haben eben sich gefragt, warum hat das jetzt nicht funktioniert, obwohl ich den Zahn mit Wattebausch und sonstigen Elixieren ausgetupft habe. Was du jetzt hörst, ist
Der Lüfter deines PCs.
der
Kein Problem.
läuft ein bisschen
Ich
heiß.
habe jetzt noch so ein paar Fragen, die sich so daraus ergeben. Also, wenn man sich jetzt das Operationsmikroskop für die Zahnmedizin anschaut, du kennst ja sicherlich von Bowles die Publikation von 1907. Also, ich finde, die Zahnmedizin kann stolz darauf sein, dass sie wirklich nachweislich die erste medizinische Disziplin war, die mit dem Stereomikroskop operiert hat.
Ja, wir
Also.
werden sicherlich in anderen Publikationen, wir haben das ja noch nicht systematisch alles durchgeschaut, also wird es auch noch weitere Veröffentlichungen geben, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Also ich denke, das Mikroskop wird nicht erst dort zum ersten Mal angewendet.
Das
Die
war aber, das war.
Textfassung weist darauf hin, dass es eigentlich nur eine Optimierung ist, eine Vertiefung. Muss also
Ja,
vorher
aber.
schon Kollegen gegeben haben, die darauf hingewiesen haben, dass man das Mikroskop offensichtlich in der Mundhöhle auch sinnvoll anwenden kann.
Okay, meinst du, weil dieses Greenough-Prinzip, das war ja 3 Jahre zuvor erst überhaupt produziert worden. Also Mikroskope waren ja. Also dass dieses binokulare Stereomikroskop,
Ja,
weil das auch nochmal ein Unterschied. Also du
richtig.
kannst ja binokulares Mikroskop haben, was dir dann unten aber auf ein Objektiv hin zeigt. Aber das waren ja wirklich zwei separate Strahlengänge. Und dieses Prinzip, das ist 1904 überhaupt erst entwickelt worden, in Jena. Und viel Zeit gab es da jetzt nicht so zum Experimentieren jetzt in anderen Fachbereichen, aber vielleicht gibt es wirklich in diesen 3 Jahren davor schon auch irgendwo kleine Schriften. Also mir sind jetzt keine bekannt.
Nee, ich behaupte auch nicht, dass ich welche kenne, aber so von der Textfassung her entsteht für mich eher der Eindruck, dass man da schon vorher dran war und schon die Idee vorher hatte.
Also das ist ja letztendlich ein Patient gewesen, der mehr oder weniger seinen Zahnarzt darauf hingewiesen hat, er sollte das Mikroskop einsetzen. Also das war ja ein Biologe, der wirklich scheinbar Patient war bei diesem Arzt und ihm gesagt hat, das brauchst du unbedingt. Und der Biologe hat mit diesen Stereomikroskopen gearbeitet. Also das war sein Werkzeug gewesen und er hat gesagt, das ist aber für die Zahnärzte bestimmt auch ganz, ganz spannend. Und die Publikation endet ja quasi mit dem Satz, dass der Patient hofft, dass der Arzt das nächste Mal, wenn er mit seinen diabolischen Instrumenten im Zahn rumfuchtelt, vielleicht vorher drüber nachdenkt, visuell, ob die Pulpa jetzt auf ist oder nicht. So endet ja die Publikation. So in einem der letzten Absätze. Also das ist ja eben der Patient, der den Arzt darauf hingewiesen hat. Aber weswegen ich da den Brückenschlag jetzt ziehen will, wann kamst du denn mit dem Operationsmikroskop das erste Mal in Kontakt?
1998.
Ah, und wo war das gewesen dann?
In der Uni. Also wir bekamen,
Okay.
naja, wir bekamen damals von Zeiss ein Mikroskop Opemi 111. Und das wurde zur Verfügung gestellt mehreren Universitäten. Also es waren zeitgleich mehrere Universitäten, die ein solches Mikroskop leihweise bekommen haben. Es gab schon mal vorher eine Initiative. Es ist ein ganz verrücktes Mikroskop. Ich kann dir gar nicht mal sagen, wie das hieß. Es war ein, also wie im Chemielabor, solche Stangen, die man
Ja,
da.
noch so Gelenke waren da
Ja,
dran,
ja,
so
ja, ja.
Verdickungen.
Ja,
Ja,
richtig. Also,
das war auch mein erstes Mikroskop, witzigerweise.
genau. Das war das Vorläufermodell. Das kam, glaube ich, auch von Zeiss. Und das
Ja.
hatten die geschenkt. Das hatten die den Unis schon damals geschenkt.
Ja.
Sehr beachtlich. Und die wurden inspiziert, wurden auch wohl mal erprobt, aber sie verschwanden eigentlich überall irgendwo in irgendwelchen Kammern. Man hat sie dann nicht angewendet, weil es einfach vom Handling her einfach schlecht war. Hat aber diesen Faden nicht wieder aufgenommen. Dieses UPMI 111 sollte dann sozusagen ein neuer Beginn werden für die Zahnmedizin. Und so wurden wir als Zahnerhalter mit einbezogen, als auch die Kieferchirurgen. Der Oralchirurg damals, der Stefan Gebler, arbeitete in der Kieferchirurgie und der hatte damals das Vergnügen, mit dem Mikroskop zu arbeiten. Und es kam dann zu uns runter und wir hatten dann auch die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Das Gleiche wiederholte sich dann später dann nochmal durch die Firma Möller-Wedel, die ja eigentlich so im HNO-Bereich eigentlich tätig waren. Und die brachten dann auch ihr erstes Mikroskop und stellten das mal zur Verfügung. Also es kam dann eigentlich Schlag auf Schlag, dass Mikroskope vorgestellt wurden an den Unis. Und es war immer an mir, meinem Kollegen noch, Thomas Klinke, für uns dann eine Meinung bilden sollen, was kann man damit anstellen, ist das sinnvoll? Und es gab ja niemanden, der einem das zeigen konnte. Wir haben das Mikroskop vorbeigebracht und haben gesagt, hier, Sie können damit mal probieren zu arbeiten. Dass man irgendwas mit Abstützung braucht und dass man dann eine gewisse Ergonomie und Einarbeitungszeit braucht. Haben wir alles nicht gehabt. Wir haben die Dinger genommen und haben sie einfach am Patienten eingesetzt. So war's. Und sind dann irgendwie damit zurechtgekommen. Eben irgendwie. Und das musste man irgendwie für sich dann eben systematisch erschließen. So. Aber der entscheidende Punkt war eigentlich dann die Begeisterung eigentlich darüber, dass man das, was man natürlich in jungen Jahren, du weißt ja, bis 40 sind ja die Augen, sind ja Adleraugen, nicht? Und ab
Na ja.
40 fängt das ja an, dann anders zu werden. Also die Bifis und die Uhus, wenn man das so unterscheiden kann, die unter 100 haben natürlich die Pflicht, sich die Augen zu bewaffnen. Die Bifis sind ja eigentlich die Adler per se. Die brauchen sowas nicht. Aber für mich war dann klar, eigentlich ist es eigentlich völliger Quatsch. Wir krampfen da rum, wir kriechen in die Mundhöhle rein, um da irgendwas zu differenzieren und haben natürlich weitaus bessere Karten, wenn man das mit Vergrößerung macht. Und von der Seite war das eigentlich dann relativ schnell beschlossene Sache, dass wir ein solches Mikroskop uns anschaffen werden. Und das war dann das erste Mikroskop, was wir uns angeschafft haben, war von der Firma Möller-Wedel. Und mit 300 Watt Xenonbeleuchtung, also da war so richtig Bums dahinter, aber hervorragend. Also bis heute sicherlich es steht auch heute immer noch da, wird heute noch angewendet dort. Ein hervorragendes Mikroskop von der Optik. Ist ein bisschen sperrig, gar keine Frage, aber ansonsten sehr gut.
Und das war in den 90ern dann quasi.
Genau, also wir haben 98 das erste Mikroskop dann bekommen zum Austesten und dann 99, 98, 99 das erste Mikroskop dann auch dann aus einer Leihstellung heraus dann erworben und habe dann angefangen im Studentenkurs, im Phantomkurs, einen ersten Kurs anzubieten, beziehungsweise habe das einfach gemacht. Eine Aufgabenstellung denen gestellt und habe zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe, die mit der gleichen Aufgabenstellung ohne Mikroskop anfängt. Und die andere Gruppe, die sofort mit dem Mikroskop, mit dieser Aufgabenstellung anfängt und habe das dann im Kreuz dann wiederholt, also dann die Gruppe A und Gruppe B getauscht und dementsprechend dann mal geguckt, wie eigentlich die Studenten mit der Aufgabenstellung zurechtgekommen sind. Und das war schon ein beeindruckendes Ergebnis. Das war eine Füllungstherapie, zervikal, alles gut. Also war dann keine hohe Problemstellung, sondern einfach nur eine Füllung legen unter Vergrößerung in direkter Sicht mit dem Mikroskop am Phantom. Und das Beeindruckende war, ich weiß nicht, wenn du im Phantomkurs arbeitest als Assistent und dann 25 Studenten oder 20 Studenten im Kursraum sitzen hast, du bist am Tag völlig im Arsch, weil
Sozusagen.
du rennst von einem Platz zum nächsten, um die zu betreuen, nicht nur im Sinne von zu kontrollieren, sondern auch natürlich auch Hilfestellung zu geben und nochmal Anregung zu geben, wo was zu optimieren ist und, und. Und das, was auffällig gewesen ist, dass also mit dem Einsatz des Mikroskops plötzlich die Studenten eben ihre eigenen Fehler se selber sehen konnten. Und damit diesen erhöhten Bedarf nicht mehr hatten.
Die haben
Arnold,
sich
darf
selber
ich mal
betreut.
stören? Können Sie sich mal ansehen? Das kam dann nicht mehr, sondern sie kam dann, wenn die Arbeit fertig war. Also da war vielleicht noch mal eine Zwischenfrage, nicht? Aber sie haben ihre Aufgabenstellung selber in die Hand nehmen können und selber umsetzen können. Und es war ein sehr gutes Ergebnis am Ende.
Das ist
Nicht?
interessant. Wann hast du das so gemacht, die Ausbildung?
Das war 99.
Das war 99, spannend.
2000, bis 2001 haben wir das gemacht
Ja.
und sind dann in den klinischen Kurs dann gegangen, sozusagen mit etwas Vorbereitung in die Endodontie. Habe die dann in Nacht- und Nebelaktionen an den klinischen Arbeitsplätzen Zähne trepanieren lassen, unter sich mit dem Mikroskop, um die ein bisschen auf den Endokurs vorzubereiten. Und das hat auch gut geklappt, wo man heute sagt, man kann ja nicht mit Studenten nach 20 Uhr noch arbeiten. Das ging aber gar nicht anders, weil die Kursplanung im Prinzip bis 19 Uhr war immer irgendwas, irgendwelche Veranstaltungen. Und danach haben wir uns getroffen, das war freiwillig, aber die waren alle da. Kamen alle und wir haben uns dann hingesetzt und haben dann eben bis tief in die Nacht hinein in der Zahnerhaltung dann gesessen an den Mikroskopen und haben eben an extrahierten Zähnen geübt. Und das war eine gute Vorbereitung. Die haben natürlich gestunken, weil sie plötzlich etwas machen sollen, was ja eigentlich nicht im offiziellen Programm war. Und ich hatte sie aber versucht, dafür eben anzuregen, weil es natürlich eine andere Basis ist, dann am Patienten zu arbeiten, wenn man weiß, was man tut. Und so war es dann letzten Endes auch. Wir haben dann die einzelnen Fallbesprechungen dann noch vorgesetzt, um sie noch ein bisschen ruhig einzustimmen in das, was dann kommt. Und dann sind die Patienten das erste Mal in Kontakt gewesen mit den Studenten, das erste Mal im klinischen Einsatz mit Dentalmikroskop und erste Endodontie. Das ist schon eine Hausnummer, nicht? Das muss man erst mal machen, nicht? Gestandene Kollegen hätten da sicherlich auch Bammel.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist spannend, dass du das mit der Studentenausbildung so früh integriert hast und auf diese Art und Weise. Ich habe meine Kurse etwas anders aufgebaut. Ich habe das so gemacht, dass ich im ersten Semester, bei uns war das so, ich hatte die präventive Zahnmedizin gelesen und dann auch praktisch mit den Studenten gehabt. Und das fing bei uns klinisch im ersten Semester an. Und ich habe die Studenten, das war einer der ersten Untersuchungskurse, wo sie sich gegenseitig das erste Mal in die Mundhöhle geschaut haben, habe ich in drei Gruppen aufgeteilt. Unbewaffnetes Auge, dann Lupenbrille und dann Operationsmikroskop. Das war dann für die Studenten extrem faszinierend, weil dann gab es immer ein Crossover. Ja? Das heißt, die haben dann erst mit dem unbewaffneten Auge, dann mit der Lupenbrille, dann mit dem OP-Mikroskop und immer wieder quasi durchgewandert. Und die konnten sich im ersten Semester nicht vorstellen, dass das kein Standard ist in der Zahnmedizin.
Tja.
Das war für die unvorstellbar. Die haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, weil wir sehen ja mit der Lupenbrille ja so wenig, ja, im Verhältnis. Und das war ja im ersten Semester, konntest du ja wirklich, hast du denen gezeigt, irgendwie, wie positioniert man sich, wie stellt man sich ein Gebiet dar mit Watterollen und wie hält man ab und so weiter und wie fokussiert man das Ganze. Und es ging ja da einfach nur so, sich die Okklusalflächen anzuschauen mit der initialen Karies oder mal in einen Approximalraum zu schauen. Ja, das war jetzt noch nicht operative Zahnheilkunde, sondern das war jetzt wirklich so der erste Blick in die Mundhöhle. Aber die Studenten waren immer wirklich sehr erschrocken, also die meisten von denen.
Ja,
Das
Thomas, gar keine Frage. Also man braucht aber eine Konzeption, die über die 5 Jahre nicht nur für die Zahnerhaltung, für die Endodontie-Gültigkeit erlangt, sondern es braucht ein Konzept für vergrößertes Arbeiten in der Zahnmedizin vom ersten Studienjahr an für alle
Ja.
Fachdisziplinen. Und darüber muss man jetzt miteinander mal ins Gespräch kommen. Ich bin da nicht in der Position, sowas zu verlangen, aber ich kann es nur anregen, dass sich einfach die Fachdisziplinen zusammensetzen und versuchen mal auch einen neuen Weg zu gehen, weil die Vorteile einfach auf der Hand liegen. Nicht?
Ja.
Also, und unter dem jetzigen Aspekt auch der Infektionskontrolle und des Infektionsschutzes geht es natürlich um Arbeitshaltung, es geht um Abstand zur Mundhöhle halten. Es bedarf also des Schutzes unserer Mitarbeiter genauso wie auch der eigenen Zahnärzte, dass man also in den jetzigen Bedingungen, die uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten werden, Corona wird vielleicht mal ein Parona heißen oder keine Ahnung was, ja, aber die Viren werden uns weiter begleiten und sie werden lebensbedrohlich weiterhin Zustände initiieren. Unter den infektionsgefährdeten Menschen. Und von der Seite ist es an der Zeit, dementsprechend auch zu reagieren und nicht durch erhobenen Zeigefinger, sondern einfach neue Konzepte. Und das braucht unter dem Infektionsschutz den Einsatz des Mikroskops, aber auch unter dem Aspekt der Ergonomie und der Qualität.
Ja,
Das
also
sind,
das wäre ja Patientenschutz.
so ist es.
Also das ist schon absolut richtig.
Ja. Und
Das
das war
ist
eben das Beispiel, nicht? Also eine einfache Aufgabenstellung, die ansonsten viel Korrektur durch den Assistenten hervorruft, ist ja letzten Endes nichts anderes, bedeutet ja nichts anderes, als dass nur die Erfahrung letzten Endes dann dazu führt, dass das ein oder andere selbstständig dann korrigiert werden kann. Aber eigentlich das Sehen, was den Korrekturmechanismus ja einleitet, den selbstständigen Korrekturmechanismus, das Sehen eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt. Und das kann nicht sein. Also wenn wir die Möglichkeit dazu haben, unser Sehen zu verbessern, dann können wir natürlich viel schneller Fehler korrigieren oder was heißt Fehler, aber noch nicht optimale Therapie optimieren.
Ja, es ist ein Erkenntnis, also es ist dann eben ein Erkenntnisprozess auch während der Therapie eines einzelnen
So ist es.
Individuums.
Ja, er braucht keinen Kurs mehr.
Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz schönes Schlussplädoyer für unseren heutigen Podcast. Das, was mir sehr klar geworden ist, auch nochmal in dem Gespräch, wie wichtig das ist, dass es Leute gibt, die sich in der Jetztzeit darum kümmern, dass Wissen nicht verloren geht, also dass Wissen immer wieder neu vorgesetzt wird und neu hinterfragt wird. Also das schaffen die Menschen nicht alleine, weil nur weil jemand mal was publiziert hat, heißt es noch lange nicht, gerade in der heutigen Zeit, dass es jemand liest. Und deshalb braucht es Zusammenkunft, es braucht quasi Leute, die das Fachgebiet tragen und leben. Und das ist eine wichtige Lebensaufgabe. Und wir müssen unbedingt nochmal zusammen einen Podcast aufnehmen über das, was du noch mit der Weiterbildung von Kollegen durch das Endosymposium geschaffen hast bei euch in Sachsen.
Ja, können wir gern machen.
Ich war letztes Jahr, nee, das ist ja immer alle 2 Jahre, ich war vor
Alle
2 Jahren,
2 Jahre.
war ich das erste Mal dort gewesen und ich war wirklich richtig hin und weg, was du da aufgebaut hast. Da würde ich gerne mit dir noch eine Folge dazu aufnehmen. Und das ist, glaube ich, jetzt im Januar wieder, ne? Das nächste
Genau.
Endokonkursion.
Ende Januar 2021 machen wir wieder das Endodontie-Symposium und dort ist es dann schon mit einer 10-jährigen Tradition.
Tatsächlich. Das heißt, es ist jetzt dann das fünfte
Das
oder
Sechste.
das sechste?
Ja.
Okay. Ja, prima. Da müssen wir uns ganz zeitnah dazu treffen nochmal. Dass wir da drüber sprechen. Was wird von dem Symposium der Titel sein? Also worum geht es da übergreifend?
Ja, wir reden gerne über Erfolge in der Endodontie. Und ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt, nicht nur in der Endodontie, sondern in der gesamten Zahnmedizin, ist die Auseinandersetzung mit den Misserfolgen. Und deswegen werden wir hier über Erfolge und Misserfolge in der Endodontie und dentalen Traumatologie reden und uns austauschen und vor allen Dingen Wege aufzeichnen, wie wir mit Misserfolgen umgehen können. Also was sie uns eigentlich auch bringen, ob sie nicht möglicherweise sogar Motor sind für manche Verbesserungen. Aber das will ich mal offen lassen.
Ja, gut. Herzlichen Dank, Micha, dass du die Zeit gefunden hast heute. Und wir machen auf jeden Fall einen Termin aus, wo wir uns dann ganz bald zu dem Symposium unterhalten. Da würde ich mich sehr darüber freuen.
So machen wir das.
Ja, dann einen schönen Tag.
Vielen Dank,
Tschüss.
Thomas. Tschüss.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch verbessern Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback oder Anregungen für kommende Folgen freuen. Hierfür müssen Sie nur auf den Link ganz unten in den Shownotes klicken. Sie gelangen dann auf die Podcast-Seite und können Ihre Botschaft dort direkt persönlich einsprechen.